time out.
Ladies and gentlemen, the original.
Reloaded. Hallo und willkommen beim All Ball Podcast. Für alle, die uns schon kennen, welcome back. Und für alle, die neu sind, stellen wir uns kurz vor. Der Typ mit den 1000 Sneakern im Hintergrund ist der weltgrößte Penny Hardaway-Fan und das ist der Phil.
Ja, aber heute als Raptor unterwegs.
Philipp,
yo, was geht da?
Und ich bin der Rob, der Typ mit den vielen DVDs, die er versucht loszuwerden, beziehungsweise zu digitalisieren.
Oh, warte mal.
Ja, also ich warte irgendwie auf die Gelegenheit, bei einem Flohmarkt alles auf die Straße zu schmeißen, mehr oder weniger. Also,
okay.
Ja, das nur nebenbei, aber besonderer Dank geht raus an alle, die uns nach der letzten Folge Nachrichten geschrieben haben. Anscheinend haben wir da doch vielen Leuten irgendwie das Herz berührt mit dem Rückblick auf die 90er und besonders einem, und da wollen wir später drauf genauer eingehen, auf die Zuschrift. Aber in dieser Folge wollen wir zuerst über LeBron James sprechen. Genauer gesagt über das, was er vor ein paar Tagen in seinem eigenen Podcast gesagt hat. Mhm. Ich gebe das mal so ein bisschen wieder. Es ging um eine bestimmte Szene in den 2020er Playoffs, wo er am Ende vom Spiel, Spiel 5 war das, zum Korb gezogen ist, zwei, drei Gegenspieler auf sich gezogen hat. Er passt auf Danny Green, der frei an der Dreierlinie steht. Der Wurf geht nicht rein, die Zeit läuft ab, Lakers verlieren dadurch das Spiel und es geht in Spiel 6, wo die Lakers dann die Championship klar machen. Dennoch gab es viele Stimmen, die LeBron nach Spiel 5 kritisiert haben. Warum passt du den Ball? Du bist der Superstar, du musst den letzten Wurf nehmen. Also ich habe kein Problem damit, dass er sagt, dass es die richtige Entscheidung war. Aber was er im Anschluss gesagt hat, das ist dann schon ein bisschen problematisch. Und ich sage euch jetzt kurz, was er gesagt hat. Zu der Kritik, beziehungsweise zu den Kritikern. They've never been there. They don't understand. And the loudest voices are always from those not in the arena. So how can you challenge what I'm doing if you've never even stepped foot in there? Ja. Also so nach dem Motto, wenn du kein Basketballspieler bist, wenn du kein NBA-Spieler bist, dann hast du mich nicht zu kritisieren, weil du nicht weißt, wie es ist. Was sagen wir dazu, Phil?
Das ist, ich finde es schwierig. Ich finde es zum einen schwierig, da wirklich eine klare Antwort drauf zu haben. Also da gibt's, es ist ja subjektiv. Also es gibt da jetzt kein wahr oder falsch. Darum finde ich es schwierig dahingehend. Gleichzeitig finde ich die Aussage von seiner Seite aus auch ein bisschen schwierig, weil du natürlich in dieser, also auf sich bezogen, weil grundsätzlich verstehe ich ihn. Ich meine, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich langer LeBron-Fan bin und auch wenig an ihm kritisiere. Nichtsdestotrotz bin ich bei allem, was ich in Sachen Fan bin, also ob es jetzt LeBron ist oder Bayern München oder keine Ahnung was, versuche ich das immer doch objektiv zu sehen. Also ich bin jetzt nicht so komplett blind. Und es ist halt einfach, wie soll ich sagen, es ist ein bisschen kompliziert, finde ich, weil du als reiner Fan, wenn ich die Situation sehe, rege ich mich auch sofort drüber auf. Wieso macht er die nicht selber? Dafür ist er, dafür ist er der Alpha, dafür ist er King James, dafür ist er the chosen one. Mhm. So. Und wenn du dieses ganze Narrativ um dich selbst aufbaust und Teil der NBA bist, der NBA, wie sie seit Jahrzehnten sich darstellt, diese Spielerliga, wo es um den Einzelnen geht und wo der Einzelne tatsächlich, das ist ja eh komisch, der Einzelne wird am Teamerfolg gemessen, gleichzeitig ist der Teamerfolg des Einzelnen nur gut genug, wenn er selbst zu diesem Teamerfolg die Monster-Einzelleistungen beiträgt.
Ja.
So. Ich hoffe, man konnte dem Ganzen bis dato folgen. Oder bis jetzt so folgen. So, und wenn er dann in dieser Situation die rein basketballerisch richtige Entscheidung trifft, bin ich auch völlig fein damit. Weil das ist ja genau das, was ihn auszeichnet. Entscheidungen treffen, Court Vision, Teamplayer und so weiter. Nichtsdestotrotz ist, wenn du die Entscheidung triffst, und das ist leider dann schon immer so, und die Entscheidung geht nicht zu deinen Gunsten aus, wie in diesem Fall, du verlierst das Spiel, weil du eben die Verantwortung von dir wirfst, indem du den Ball abgibst, dann wird es in der NBA einfach so gemessen, dass er quasi, also die Hater, die er da wahrscheinlich mit seiner Aussage anspricht, sind genau die, die ihn dann als Versager abstempeln. So weit gehe ich dann nicht, aber trotzdem bin ich dann enttäuscht, weil ich eben denke, Alter, scheiße, der Vergleich, Michael Jordan hätte das Ding selber gemacht und dann hätte er es wenigstens, und das ist genau das, dann hätte er es wenigstens selbst verloren.
Ja.
So sieht es immer aus, als verliert dann Danny Green das Spiel, weil LeBron sich nicht getraut hat, selber die entscheidende Aktion zu nehmen. Und gleichzeitig muss man aber sagen, egal was jemand wie LeBron macht, diese Hater, die er da anspricht, sobald er scheitert, ob er jetzt selber, also wenn er zum Korb gegangen wäre und hätte das Ding beendet und hätten verkackt, hätten sie gesagt, ach, der ach so schlaue LeBron hat einen Danny Green übersehen.
Ja.
So. Und deswegen, also er kann es nur falsch machen, aber in dieser Alpha-Liga, wo er der Oberalpha ist, der, wie gesagt, King, Chosen One und so weiter, verstehe ich, dass genau diese Leute, die durch, ja, fast Sportpopulismus, wenn man es so nennen mag, die mit ihren Aussagen einfach nur polarisieren wollen und Klicks erzielen wollen, dass die natürlich genau auf ihm da rumreiten. Sorry, aber das ist ja ein leichtes Fressen für so jemanden.
Ganz genau.
So.
Und ich frage mich halt, ob er nicht als Galeonsfigur, als lebende Basketballlegende, ob er da nicht drüber stehen sollte über so eine Kritik, die natürlich immer wieder kommt, die er wahrscheinlich hört, seitdem er in der Highschool ist. Also, ja. Dass er bei Fehlentscheidungen, also bei Entscheidungen, die nicht im Guten enden,
ja.
Die in dem Moment vielleicht richtig waren, aber halt dann aus irgendeinem Grund dann doch in der Niederlage geendet haben, ob er da nicht drüber stehen sollte. Und sowas lässt irgendwie ein bisschen tief blicken, wenn er nach 5 Jahren noch genau weiß, wofür er vor 5 Jahren kritisiert worden ist. Weil
hat halt ein Elefantengedächtnis.
Er hat ein Elefantengedächtnis, aber anscheinend tangiert es ihn immer noch. Also
ja,
anscheinend hat er sich das gemerkt und er ist ja, das muss man dazu sagen, ist es nicht gefragt worden. Ist im Podcast, ist er von alleine drauf gekommen, dass seine Entscheidungen kritisiert werden und hat dann das 2020er Beispiel von sich aus ausgepackt. Und ich finde, das lässt einfach tief blicken, dass ihn das anscheinend immer noch stört. Und ich will einfach nur in den Raum stellen und fragen, muss er da nicht eigentlich drüber stehen? Und,
ja.
Und ihm muss ihm das nicht einfach scheißegal sein, was die Leute vor 5 Jahren gesagt haben.
Ja. Und zudem, also wenn er nicht darauf angesprochen wird, beziehungsweise das keine Frage war, sondern er von sich aus drauf kommt, er kommt nicht spontan in den Podcast drauf, es war sein eigener Podcast.
Richtig.
Das heißt, also nur kurz Blick behind the scenes von uns beiden. Wir schalten hier auch nicht das Mic an und wissen so gar nicht, über was wir reden und freestylen da komplett. Natürlich gibt es manchmal Phasen innerhalb von so einer Aufnahme, die sehr Freestyle passieren. Grundsätzlich sagt man aber ja schon, das und das Thema wäre mal interessant zu besprechen. Mhm. Gut, lass machen. Also man hat ja einen gewissen Fahrplan. Das heißt, es ist sogar so, dass er wahrscheinlich sich länger Gedanken gemacht hat, über was können wir reden und das dann für ihn ja an sehr, also entweder an oberster Stelle oder zumindest sehr weit oben in seiner darüber will ich reden Liste steht.
Ja.
Und ja, wie du sagst, lässt tief blicken und ja, da ist natürlich jetzt wieder jeder Mensch anders. Wenn du konstant so hart kritisiert wirst oder so unter der Lupe stehst, dann natürlich nagt es an einem, beziehungsweise sitzt bei manchen Aussagen der Stachel dann wahrscheinlich besonders tief, aber ist schwer zu beantworten. Also ich denke eigentlich auch eher, dass man mit einer über 20 Jahre langen NBA-Karriere und zigtausend Punkten und Spielen und was weiß ich, eigentlich mittlerweile, also mit, der ist ja seit quasi 25 Jahren im Rampenlicht, ja. Dass er eigentlich mittlerweile drüber stehen müsste. Und vor allem, wie du sagst, nicht einen Zeitraum von 5 Jahren, dass er da das Fass einfach wieder aufmacht.
Richtig.
Also da redet halt niemand drüber aktuell.
Ganz genau, so. Weil letztendlich haben die Lakers das ja gewonnen in 6 Spielen.
Genau.
Und auch ziemlich klar im 6. Spiel.
Ja.
Eigentlich müsste man sagen, fuck auf Spiel 5, wen interessiert das ja. noch? Und
safe.
Er als Erster müsste das sagen. Aber gut, wie du schon gesagt hast, er wird halt so oft kritisiert, das merkt er sich. Er hat ein Elefantengedächtnis und er weiß noch genau die Situation. Er weiß noch genau wahrscheinlich, er kennt Safe. Noch wahrscheinlich genau die drei Verteidiger, die, ja. die er gezogen hat. Und
wahrscheinlich kann er dir das Play aufzeichnen, ja, genau. was genau vorher gecallt wurde und so, ja.
Ja, deswegen.
Aber er müsste drüber stehen. Und es ist halt auch, also ich meine, seine Aussage ist ja dann wieder dieses, wer nicht in meinen Schuhen gesteckt hat, der soll's Maul halten, so auf Deutsch gesagt.
Das ist der andere Punkt, genau.
Und das weiß ich eben nicht, weil auf der einen Seite ja, wir beide sind ja da auch so Kandidaten, dass man so sagt, ja okay, also wenn einer vor, weiß nicht, 3 Jahren angefangen hat, NBA-Fan zu sein, der braucht nicht reden, so nach dem Motto. Mhm. Ne? Also da, man will ja da schon auch eine gewisse Erfahrung oder eine gewisse Kompetenz und dann halt auch quasi die Lizenz mitreden zu dürfen, mehr oder weniger. Also man muss sich das schon auch erarbeiten. Aber so schlau oder so fair muss man dann ja auch sein. Natürlich, also wenn nur die Leute, die in seinen Schuhen gesteckt waren oder in solchen Situationen, die genau wissen, wie sich's anfühlt und so weiter, wenn nur die da was darüber sagen dürften, dann wäre ja die komplette NBA-Bubble irgendwie nur halb so groß, weil dieses ganze Aufgebausche wäre dann, das würde ja wegfallen.
Ja,
so.
Klar. Dann könnten ja auch nur Ex-NBA-Spieler irgendwie was sagen dürfen.
Exakt.
Ne, also wo kommen wir denn da hin, wenn nur Politiker kritisieren dürfen oder nur Polizisten Puh. Die Polizisten? Also wo hört es dann auf?
Gott sei Dank ist es nicht so, ey.
Ja, also deswegen finde ich, also es kommt drauf an, wie er es gemeint hat. Von wegen, hey, wenn du noch nie, keine Ahnung, in dieser Halle warst oder wenn du noch nie in meinen Schuhen gesteckt hast, ja. kommt drauf an, ob er meint, wenn du noch nie einen Ball angefasst hast
ja.
oder ob wenn du kein NBA-Spieler bist oder warst oder so, weil ja. das sind zwei verschiedene Sachen. Und klar, wenn es irgendein Nobody ist, der vom Handball kommt und ihn da anfängt zu kritisieren, dann ist klar. Ja. Aber wenn es halt jemand ist, der vielleicht seit 10, 15 Jahren die Liga covert, vielleicht selber, weiß nicht, Highschool, College gespielt hat.
Ja, safe.
Dann kann man das schon mal in Frage stellen. Und ich sage ja nicht, dass er vollkommen im Unrecht war, beziehungsweise oder im Recht war. Aber als Kritiker oder als Beobachter kann man einfach Entscheidungen in Frage stellen und dann liegt es an ihm, ob er das rechtfertigen kann oder nicht. Und ich finde, er hat es gut erklärt, warum er das macht oder gemacht ja. hat. Ich finde, er hat gut erklärt, warum er es immer wieder machen würde in dieser Situation. Und damit bin ich fein. Nur dieses, hey, du kannst mich nicht kritisieren, wenn du nicht in meinen Schuhen steckst, das finde ich halt ein bisschen kritisch.
Genau, also bin ich voll deiner Meinung, weil im Endeffekt, also wie gesagt, das ist das, was ihn auszeichnet. Er ist ein Teamplayer, er macht das Team besser. Das Team macht er nicht nur besser, weil er Monster-Stats abliefert, sondern weil er jeden involviert, weil er jedem auch Selbstbewusstsein gibt. Ne? Also das ist ja auch das. Er weiß, Danny Green ist der Shooter. Also wenn der ready ist, dann kriegt er von mir den Ball und dann gebe ich in dem Moment ja die Verantwortung ab. Aber dafür ist er da. Dafür ist Danny Green da. Er ist dafür da, offene Würfe zu treffen. Hier hast du einen offenen Wurf, mach das ja. Ding rein. Und ja. genau das macht LeBron ja sein Leben lang so oder seine NBA-Karriere lang.
Richtig.
Ja, also wie viele Szenen in der Regular Season gab es am Spielende und in den Playoffs, wo, keine Ahnung, bei den Heat Udonis Haslem komplett freistand. Ja, dann spielt er Udonis Haslem an. Das, ich glaube, es war mal ein Spiel gegen die Jazz, das ich geguckt habe. Und es war eine ähnliche Situation. Und danach sagt jeder, oh, da schaut der LeBron wieder an, die Pfeife. MJ hat den selber gemacht. Kobe hat gar nicht nachgedacht, hat den selber gemacht, so und so. Ja, aber Udonis Haslem ist frei auf dem Elbow. Und auch wenn er kein Shooter ist, aber der Elbow-Jumper ist für ihn wie ein Freiwurf, den kann er. Na, natürlich spiele ich den dann an. Ja. So. Und deswegen finde ich ja, also grundsätzlich macht er das ja dann richtig, aber trotzdem durch die Art, wie NBA Basketball, naja, einfach sich entwickelt hat oder nicht nur entwickelt hat oder seit Jahren schon ist mit diesem Ein-Mann, Ein-Spieler dominierten Ansatz, ist es halt einfach so, dass du nur der Krasseste bist, wenn du die Punkte machst. So. Und ja, dann verstehe ich, dass diese Kritik kommt, wie er dann damit umgeht, I don't know. Könnte man anders machen, auf jeden Fall ein Fass aufmachen, ohne Not, finde ich jetzt auch ein bisschen schwach von ihm, aber mein Gott, meiner Meinung nach hat er grundsätzlich relativ wenige Fehler in seiner Karriere gemacht dafür, dass sie so lange hält, also sowohl auf als auch abseits des Platzes hat er jetzt keine großen Skandale. Ich finde, die Dallas Mavericks-Serie ist mit Abstand das Schlimmste, was er verbrochen hat, also die Finalserie mit den Heat. Als Spieler, da war er eine Katastrophe, da ist er auch scheiße, hat er sich scheiße verhalten mit diesen Dirk Nowitzki, sich lustig machen über Erkältungen und so, das war komplett bodenlos, aber sonst lasse ich nichts kommen über LeBron James.
Ja, lass uns kurz bei LeBron James bleiben, weil er hat ja so eine sogenannte Player Option diesen Sommer. Mhm. 52,6 Millionen Dollar stehen auf dem Tisch. Und es liegt an ihm, ob er die nimmt und dann praktisch für ein Jahr weiter bei den Lakers bleibt. Oder ob er die ausschlägt und dann neu verhandelt mit den Lakers, vielleicht für einen Rabatt neu signed oder zu einem anderen Team geht. Mhm. Es gibt viele Leute, die würden sich von ihm wünschen, er würde das machen, was Dirk Nowitzki gemacht hat, was Jalen Brunson gemacht hat, die Player Option ausschlagen, neu verhandeln, dem Verein einen Discount geben, sodass die mehr finanziellen Spielraum haben, um Free Agents zu verpflichten.
Ja, gut, jetzt habe ich gerade ein Loblied gesungen quasi. Jetzt ist mein absolutes, ja, Lieblingsthema, was ihn anbelangt, das ist was ich einfach nicht nachvollziehen kann. Also das ist für mich quasi Geldgier. Das übersteigt auch so ein bisschen meine Vorstellungskraft, weil das natürlich Summen sind. Also über 50 Millionen. Über 50 Millionen für eine Saison. MJ hat damals in seinen letzten Saisons irgendwie 30 bekommen, was komplett unter ferner liefen war. Also es war komplett, das war eine ganz eigene Liga, so viel hat da gar keiner verdient. Heutzutage verdienen ganz viele Spieler 40, 50, sowas. Aber muss ich das verdienen mit über 40, wenn ich zu 99% weiß vorher, dass ich nicht alle 82 Spiele machen werde. Ja. So, es sind viele Komponenten, die mich, das stört mich einfach viel dran, ja. Also, du hast diese Komponente. Bist du ehrlich zu dir selber? Schätzt du dich selbst ehrlich ein? Stellst du dein Verdienst, dein Geld über den Mannschaftserfolg, über deine Legacy, über das, an was du die ganze Zeit gemessen wirst? Die Antwort bei LeBron ist anscheinend ja, klar und deutlich. Weil die Tendenzen sehen ja eben so aus, so was man liest, dass er eben nicht verzichten will. Und das muss ich halt sagen, also er ist Milliardär, so. Ja, also der könnte noch Geld bezahlen, dass er bei den Lakers spielt und es wird ihm nichts machen, so. Also der kriegt so viel Geld von sämtlichen Sponsoren, die er hat, von sämtlichen Investitionen, die er macht, der hat hier Anteile, da Anteile und so weiter. Das ist eigentlich eine komplette Lachnummer, finde ich.
Ja, und es macht, also ich verdiene nicht so viel Geld, aber ich würde sagen, wenn du 52 Millionen verdienst, dann kannst du auch 45 Millionen verdienen, ohne dass es dir wehtut. Also es ist nicht so, dass er dann am Schluss sagt, shit, mir fehlen 7 Millionen, jetzt kann ich nicht mehr leben oder so. Es ist halt.
Und ganz ehrlich, und das wäre ja.
Er hat so viel Geld verdient in seiner Karriere.
Ja, natürlich, aber das allein, also 7 Millionen ist, das ist doch dann, das ist nichts.
Ja,
also
aber für die Lakers kann das einen Unterschied machen.
Ja, genau, aber für ihn ist es ja nichts, nichts. Also jetzt, geh mal davon aus, er würde 82 Spiele spielen. So, dann verdient er ja in jedem Spiel 600.000 oder so. Für ein Spiel, das ist so komplett, ist sehr unvorstellbar. So. Und da kann der doch auch sagen, ich spiele für die Hälfte. Oder also eigentlich, wie gesagt, wir sprechen von einem Milliardär, ja, der auch pro Spiel ja dann so und so viel Tausend von Nike und so weiter bekommt. Also jedes Mal, wenn er sich die Schuhe schnürt, verdient er mehr als jeder, der hier zuhört. So, aber was schon, das ist halt komplett. Also, wie gesagt, deswegen, das übersteigt meine Vorstellungskraft eigentlich, diese Unsummen an Geld, die da fließen. Und dass er dann nicht das hinbekommt und sagt, wisst ihr was, ich spiele für symbolische 10 Millionen. Oder frag mich nicht. Oder weißt schon, also ich weiß nicht, was dann da ein vernünftiger Wert wäre. Aber du musst doch sehen, was habe ich gerade für eine Mannschaft. Die Mannschaft heißt LeBron und Luca. Und beim Rest ist mal so, haut es so hin, fehlt Defense, fehlt ein Big Man, ist Austin Reeves jetzt der Richtige oder kriegt man für den was zurück, was uns als Puzzlestück besser macht in den Playoffs oder keine Ahnung. Und so musst du doch denken. Und alle sagen immer Le GM. Und anscheinend ist der GM LeBron selbst sein größter Fan, weil sonst würde er nicht irgendwie über 50 Millionen einkassieren mit U40 bei jetzt ja dann mittlerweile auch schon stagnierender Leistung. Natürlich nur minimal, wie er sich verschlechtert. Also der hat ja immer noch fast 25 Punkte im Schnitt. Was weiß ich, was waren es? 25, 8, 8 oder sowas. Ist ja komplett gestört eigentlich. Eine Statline vom Allerfeinsten. Aber am Ende sind sie in der ersten Runde rausgeflogen.
Ja.
Und es sind die Lakers. Und es sind nicht die, keine Ahnung, Milwaukee Bucks oder irgendwelche Teams, die jetzt nicht die Monster-Heritage haben, die ja der Rekordmeister sind und so, die haben natürlich einen anderen Anspruch. Also, das verstehe ich nicht.
Außerdem weiß er ja, dass es so langsam zu Ende geht. Also, er muss jetzt gewinnen. Er kann nicht bis zur nächsten Vertragsverlängerung warten und sagen, okay, dann gebe ich den Lakers einen Discount. Wenn er Champion werden will und er möchte mit dem bestmöglichen Team spielen, dann muss er das jetzt ermöglichen. Und er hat einen ganz großen Anteil daran mit seinem Gehalt, was da möglich ist. Und das, wie gesagt, das muss er jetzt machen. Nicht, das gibt keinen Morgen mehr. Ne, die Uhr tickt und die Lakers sind nicht nah dran. Also ihnen fehlt schon eine Menge, würde ich sagen. Und er kann mit seinen neuen Vertragsverhandlungen kann er dafür sorgen, dass sie auf jeden Fall mehr Spielraum haben. Und dann würde ich sagen, wenn das sagt sich so leicht, aber wenn ich er wäre, dann würde ich da alles in Bewegung setzen, damit es nicht an mir liegt.
Komplett.
Dass ich den Lakers alles gegeben habe, was sie machen konnten. Hier ist die Kohle, macht es. Weil dann kann keiner sagen, hey, LeBron James hat nicht genug gemacht. Aber das muss er sich vorwerfen lassen.
Genau.
Dass er halt nicht den Discount gemacht hat, den zum Beispiel Dirk Nowitzki gemacht hat.
Safe. Ja. Ja, und er hat ja, anders als Dirk, er hat ja nochmal viel bessere Voraussetzungen, weil er ist auf einem anderen Level das, was Dirk damals war. Also er ist ja immer noch ein Top-Spieler. So, und gleichzeitig sind es, wie gesagt, die Lakers. Das heißt, die Strahlkraft und auch die Anziehungskraft für Spieler ist da. Also es ist ja, wie eben hier bei Bayern München zu unterschreiben. Es ist schon was anderes, ob du bei Bayer Leverkusen oder Bayern München spielst. Und genauso ist es was anderes, ob du halt, also bleib mal in L.A., ob du bei den Clippers oder bei den Lakers unterschreibst. Es ist schon dieses, ich habe jetzt hier mein Lakers-Jersey. Das ist schon ein Ding. Also schau dir mal Nick Young, Gilbert Arenas und so an, wie die jetzt in ihrem Podcast über die Lakers sprechen. Das hat einen anderen Stellenwert und das darf man halt, oder das sollte LeBron natürlich nicht unterschätzen, dass er jetzt auch nicht mehr bei den Cavaliers ist und in dieser Situation, sondern einfach bei den Lakers. Und wenn er jetzt, den Arsch in der Hose hätte, um zu sagen, mach mal einen 50% Cut auf mein Gehalt, dann haben die ganz andere Voraussetzungen. Dann kannst du ja 2, 3 erstklassige Roleplayer verpflichten zum Beispiel. Also wirklich, und wir sehen es gerade in den Playoffs, du brauchst keine 12 krassen Leute, du brauchst halt 7, 8. Und wenn die sitzen, dann bist du ein Titelkandidat. Fertig. Ja. Und so muss er denken, wir brauchen 7, 8 aufeinander abgestimmte, gute Spieler, die ihren Job erfüllen. Und er hat die Zügel in der Hand quasi. Jetzt in dem Moment, nicht nur auf dem Feld. Auf dem Feld muss er sie vielleicht ein bisschen mehr abgeben, aber jetzt hat er, alles selbst in der Hand.
Ja. Sliden wir mal von der einen Basketball-Legende, die noch spielt, zu einer, die schon lange, lange retired ist, aber die immer noch Schlagzeilen macht. Wir haben es in der ersten Folge von unserem Comeback ja kurz angesprochen. Michael Jordan wird nächste Saison für den Fernsehsender NBC eine gewisse Rolle übernehmen. Man weiß noch nicht genau was, aber er wird wieder vor die Kamera treten. Und nun sind Gerüchte zur Motivation aufgetaucht, warum er das macht. Und Erstmal kommentarlos sage ich, was die Gerüchte sind, weil demnach will sich Jordan nicht als Basketball-Legende feiern lassen, sondern er will seine eigenen Fans konfrontieren, die ihn auf ein Podest heben, so sagt er, dass die jungen Spieler von heute nicht erreichen können. Er spricht da von einer Toxic Energy, mit der er abrechnen bzw. aufräumen will. Und deswegen kommt er zurück, um praktisch mehr oder weniger zu sagen, hey, ich war nicht so gut, wie ihr denkt. Die ganzen Spieler heute, die sind auch ganz gut.
Und also, ja.
Ich bezweifle, dass er das gesagt hat.
Also ich weiß auch nicht, wo dieser Journalist das mit ihm besprochen haben soll.
Ja, man sagt auch, dass es fake ist, ja.
Aber es ist, also das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, weil das ist ja wirklich so, endlich gibt mir mal jemand wieder ein Mikro, weil jetzt will ich was machen, was ich noch nie gemacht habe.
Ich war gar nicht so gut.
Also, ja, genau. Jetzt hört mal auf, die armen Spieler heute, ja, was tut ihr denen an? Weil das, was ihr erzählt, ja, also das sind ja Legenden, Fabeln, Märchen. Ich war doch auch nur ein Spieler. So ungefähr. Und sorry. Also wirklich wahr. Nee. Also das wäre so das krasse Gegenteil von ihm, was er, egal in welcher Situation, während oder nach seiner Karriere geäußert hat. Das wäre, also nee, das macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Weil ich meine, schau dir mal The Last Dance an.
Ja.
Also da hätte er ja schon die Chance gehabt. Nee, da war komplett das Gegenteil der Fall. Hat er immer noch über Scott Burrell und so geredet, als wären die kompletten Hornochsen einfach. Ja, also das, ich weiß nicht mehr. Nee, ich habe den Journalisten, ich meine, ich habe es dir geschickt gehabt. Ich habe den Journalisten nicht gekannt. Weiß ich nicht, auch das Blatt oder für wen er da groß schreibt. Also er hat es immerhin so weit geschafft, dass wir jetzt drüber reden. Aber das wäre die größte 180-Grad-Personality-Change, die ich jemals mitbekommen hätte.
Ja, das würde gegen alles sprechen, was ich über Michael Jordan weiß. Das wäre einfach, er tut jetzt, als wäre jemand anders. Das passt einfach nicht zu ihm. Und ich bin auch 100% davon überzeugt, dass einer der Gründe, wenn nicht sogar der Hauptgrund, warum er sich nach seinem Karriereende so rar gemacht hat, ist dieses Prinzip, Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Weil sein Mythos durch das Schweigen noch größer wird, anstatt dass er sich irgendwie den Mund fusselig redet und vor die Kamera tritt und seine Meinung zu irgendwas abgibt, saß er wie so ein Gott auf der Wolke und hat einfach alles kommentarlos passieren lassen. Und die Leute haben sich immer gefragt, was würde Michael Jordan machen? Was würde Michael Jordan sagen? Er hat aber nie Stellung genommen dazu. Warum sollte er jetzt, nach weiß ich nicht wie vielen Jahren, vor die Kamera treten und sagen, hey, wisst ihr was, die Jungs heute, sie sind auch ganz gut. Never. Das passt nicht.
Also alles, was man gehört hat, auch in seiner Rolle bei den Hornets damals, selbst da hat er ja, der hat ja nicht mal zugelassen, dass die jungen Spieler, die er verpflichtet hat, sich zu gut gefühlt haben. Und da gibt es ja irgendwelche Stories, dass er ihm dann im 1 gegen 1 beim Training einen Arsch versohlt hat und so und irgendwelche Shooting-Challenges mit ihm gemacht und was weiß ich was. Also der lässt doch nichts auf sich sitzen, dieser Typ. So. Also deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass der jetzt hergeht und sagt, also was Charles Barkley die ganze Zeit immer über Bums und so sagt, das ist nicht fair, weil das sind alles gute Jungs. Also never ever.
Es wäre urwitzig, wenn er es machen würde, weil ich es mir absolut nicht vorstellen kann. Ich kann mir vorstellen, dass das einfach irgendwie lustig wäre. Aber wie du schon gesagt hast, never.
Ja, also es widerspricht ja auch seinem Naturell. Also dieses komplett verbissene, besessene und immer nur mehr und besser, alles was auch seine Spielsucht und so weiter, also das ist ja, das hängt ja irgendwie alles zusammen, dass er mit nichts zufrieden ist und immer mehr und mehr und mehr Rennsport und keine Ahnung, alles was ihn interessiert, fette Yachten, der ist mit nichts Normalem zufrieden, deswegen, also ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt hier einen auf Papa Jordan macht, der die NBA-Family jetzt irgendwie zusammenhält oder keine Ahnung, was das sein soll. Aber ja, also ich fände es auch sehr spannend. Das wäre dann Next Level Entertainment, wenn man dann MJ sieht, wie ausgewechselt, wie nach einer Gehirnwäsche so ungefähr. Aber sind wir mal ehrlich, also wirklich, das, nee, nee. Also jeder Spieler, schau dir Shaq an. Shaq war schon immer der Clown auf dem Feld, der heute in dieser Sendung ist. Charles Barkley war 100% auch genauso. Mhm. Dafür sind die doch da, wo sie jetzt sind. So, und du buchst doch nicht oder du engagierst doch nicht MJ und dann kommt er da hin und macht Friede, Freude, Eierkuchen und nimmt alle in Schutz. Und, hä? Ja. Also, glaube ich nicht.
Ja. Und ich, also, Jordan kommt ja auch aus einer ganz anderen Epoche, ne, als die Spieler Voll. Heute. Und deswegen ja. kann ich mir schon aus dem Grund kann ich mir nicht vorstellen, dass er sich da so reinversetzen kann und dann einfach praktisch so Stellung bezieht für diese Leute heute, weil ich glaube, dass er einfach zu weit davon entfernt ist. Ich meine, das hat man ja schon gemerkt, als er bei den Hornets war, dass er nicht so wirklich mit den jungen Spielern und deren Style was anfangen konnte.
Genau, voll.
Deswegen, ja, glaube ich nicht, dass er jetzt anfängt, die zu loben. Das wäre irgendwie komisch. Ich habe es gerade schon gesagt, wir haben recht viele Zuschriften bekommen zum Thema 90er. Mhm. Unter anderem eine, die du mir, also es war eine Sprachnachricht, die du mir vorgespielt hast, wo ich sagen muss, das hat mich begeistert. Das fand ich richtig ja. geil. Das war ein Hörer, der praktisch auf unsere Folge hin so inspiriert war und sein Kopf so angefangen hat zu rauchen mit Gedanken, dass er die einfach in eine Sprachnachricht packen musste. Yes. Und möchtest du kurz dazu was sagen, was er gesagt hat und dann, weil er ja. auch uns eine Frage gestellt hat, zu der wir gerne yes. Stellung nehmen wollen.
Genau, ja, also es ist erstmal Shoutout an Mark P., großer, großer Fan seit der ersten Stunde von unserem Podcast. Also ist wahrscheinlich der Mensch, der uns am meisten Feedback gibt. Also das war wirklich von Anfang an so. Und dementsprechend happy auch, dass wir jetzt wieder am Start sind. Genau, und es ging um die These, die wir aufgestellt hatten, dass heute die Spieler ja irgendwie alle anders sind. Das passt eben zu dem, was wir gerade gesagt haben. MJ kann nichts anfangen mit dem Style der jungen Spieler und so weiter. Und nicht nur der Style, sondern diese fehlende Personality, beziehungsweise die fehlenden Ecken und Kanten. Also Personality ist ja heute schon auch viel da. Es geht viel um Selbstvermarktung, aber... Und das wird wahrscheinlich einer der springenden Punkte sein, wieso es nämlich heute anders ist als früher. Charles Oakley hat wahrscheinlich drauf geschissen, auf seine Selbstvermarktung. So, yes. Dem ging es um das Spiel. Und dementsprechend war seine Einstellung auf dem Spielfeld ist Krieg so ungefähr. Und da sind die Ellbogen so weit draußen, wie es geht. Und ich gebe keinen Ball verloren. Jeder Rebound ist meiner. Anthony Mason, Dennis Rodman, sämtliche Bad Boys von damals, ich meine, der, den vielleicht die Jüngeren noch am ehesten im Kopf haben, ist wahrscheinlich noch Ron Artest oder Meta World Peace. Also wirklich Leute, die bei denen auch das Hirn so ein bisschen ausgeschaltet hat und die sich eben keine Gedanken gemacht haben, ob sie heute das fresheste Outfit anhaben vorm Spiel oder ob sie den coolsten Tweet abgesetzt haben oder die dann direkt nach dem Spiel in die Podcast-Booth gegangen sind und ihre Gedanken loszuwerden und so, sondern einfach dieses knallharte, knüppelharte Basketballspiel, Ellbogen raus, keine Freunde, alle ja. sind meine Gegner, die nicht mal ein Trikot anhaben. Und ab dafür. So, und das, haben wir gesagt, ist ausgestorben, mehr oder weniger. Natürlich gibt es so vereinzelte Spieler, die ein bisschen härter spielen, als Isaiah Stewart von den Pistons, die so, aber die sind ja nicht auf dem Level wie, also das ist ja auch nicht Tag für Tag, Nacht für Nacht so, sondern da gibt es dann halt einzelne Momente. Aber diese Leute, von denen wir sprachen, die waren ja quasi dafür da, im Team, um die Zeichen zu setzen. Die waren dafür da. Dennis Rodman ist absolut das Musterbeispiel. Der hatte nur eine Aufgabe und die war Drecksarbeit. Und Drecksarbeit waren Rebounds, Defense, alle Bälle, die auf dem Boden rumfliegen, sind deine und so weiter. Ellbogen raus, mach deine Fouls, dafür bist du da. Und das ist heute ja quasi fast ausgestorben. Ja. Genau, und daraufhin kam eine etwas längere Voicemail von Mark.
Wo er gefragt hat, warum gibt es diese genau. Typen nicht mehr?
Ne? Warum gibt es die nicht mehr? Und dann noch weiter gesponnen, kann das sein, dass es die allgemein im Sport nicht mehr
richtig
gibt?
Und Fußball,
den Gedanken fand ich sehr interessant.
Ja.
Weil ich ja eben auch doch großer Fußballfan bin und eben vor allem alle Bayern-Spiele zum Beispiel anschaue. Und wenn ich da den Vergleich ziehe, habe ich exakt 1:1 die gleiche Situation. Also da gibt's keinen Effenberg, Matthäus, Jens Jeremies. Der war das Musterbeispiel. Der Typ, der ist gerannt, bis er kotzen musste, so ungefähr. Der hat immer die Zeichen gesetzt durch harte Fouls. Der hat keinen Konter zugelassen, wenn er den irgendwie verhindern konnte. Ob der da irgendeine Karte für bekommen hat, war ihm wurscht. Und genau diese Denkweise war halt früher einfach, ich möchte jetzt nicht sagen normal, aber das war ja in der NBA, von der wir reden, war das schon irgendwie Tagesordnung, dass du dieses No Easy Baskets, gibt's heute noch No Easy Baskets? Weiß ich nicht. Die Schiris spielen ja auch eine Rolle. Es wird anders beurteilt. Es gibt x Variationen von Flagrant Foul. Es gibt irgendwelche Sonderregelungen mit Open Court Fouls oder quasi wie letzter Mann beim Fußball, rote Karte und so weiter. Das gab's ja früher alles nicht. Und deswegen glaube ich, dass tatsächlich es wirklich ausgestorben ist und dass meiner Meinung nach einer der größten Faktoren, also zusätzlich zu den Regeln, ist einfach dieses, dass man als Spieler 24/7 jeden Move sich genau überlegt. Also dass du wirklich, dass jeder Spieler ein Produkt ist, das vermarktet wird. Und zwar von A bis Z auf allen Social-Media-Kanälen, in den traditionellen Medien, Lokalfernsehen, keine Ahnung, wenn du ein OKC-Spieler bist, dass du irgendwie beim Toyota-Dealer Oklahoma irgendwelche Werbe, keine Ahnung, also das, ich meine, das gab es ja früher auch schon, aber früher waren es halt die paar wenigen und heute bist du, also um NBA-Star zu werden oder NBA-Profi zu werden, das ist ja nicht nur der typische, du wirst ja nicht nur Basketballer, du wirst ja ab, deswegen gibt's ja dann sowas wie Mikey Williams oder so, ab 14, 15 stehst du irgendwie in der Öffentlichkeit und wirst vermarktet. Du hast um dich herum Berater, Agenten, Social Media Manager, Betreuer, bla bla bla. Und du bist dann ja deren Produkt mehr oder weniger. Ja. Und genauso fühlt sich's an. Und ich glaube, das ist einer der größten Faktoren heutzutage, dass du einfach schaust, dass dein Produkt so sauber wie möglich bleibt und du keine Fehler machst, weil sonst leidet dein Produkt darunter.
Das ist es, das, was du gesagt hast, mit dem keine Fehler machen. Wir sind halt heutzutage in einer Gesellschaft, wo Leute Freude dran haben, jemanden zu canceln. Die canceln einfach jemanden, weil er irgendwas gesagt hat, was ihm nicht in den Kram passt. Und das war früher anders. Also da gab's das nicht. Da konntest du dir Sachen leisten. Ich meine, Charles Barkley hat jemanden durchs Fenster geschmissen.
Ja,
und,
stimmt.
Und er wurde nicht
gecancelt. In einer Kneipe in Orlando, glaube ich, war das. Habe ich damals im Videotext auf CNN gelesen.
welche Seite war das?
Das weiß ich nicht mehr genau. Wahrscheinlich 579, da waren immer so Kurznachrichten gestanden.
Aber man konnte sich halt Sachen leisten, die kann man sich heutzutage nicht mehr leisten. Und es gab keine Messung von Popularität. Es wurde nicht an Zahlen festgemacht. Heutzutage,
exakt, das ist ein Riesenfaktor.
Durch sowas wie Social Media kannst du genau messen, wie populär ist jemand. Einfach schau dir die Instagram-Follower an. Ne? Wie wichtig ist eine Aussage, die jemand trifft? Schau dir an, wie viele Likes der Post hat oder wie viele Retweets oder sonst irgendwas.
Ja.
Das war so einem Charles Oakley wäre wurscht gewesen, ob jemand seinen Tweet liked oder nicht oder wie viele Follower er hat.
Ne?
Aber dadurch, dass das alles so messbar geworden ist, glaube ich, dass da automatisch, auch wenn die Spieler manchmal sagen, sie achten da nicht so drauf oder sie blenden das aus, ich glaube, irgendwo achtet da schon jeder Spieler ein bisschen drauf. Zumindest ein bisschen. Ne? Wie viele Follower habe ich? Steigt es gerade? Geht es gerade komplett durch die Decke? Sinkt es? Springen die alle ab? Mache ich irgendwas falsch? Werde ich gehatet? Das sind alles so Sachen, glaube ich, dass da jeder ein bisschen drauf achtet und jeder will irgendwie gemocht werden. Und das war, glaube ich, früher nicht so. Das war so ein bisschen wurscht.
Und dadurch kannst du ja auch quasi, wie soll ich sagen, du kannst quasi auch NBA-Karriere machen abseits des Courts. Also du musst und da gibt es ja viele Beispiele, wahrscheinlich das bekannteste Beispiel ist Mac McClung. So, man kennt ihn seit Jahren, weil er zu Highschool-Zeiten so der kleine White Boy war, der absurde Dunks gemacht hat. Und der ist er heute halt immer noch, weil die Komponente weiterhin funktioniert. Er kann immer noch der kleine White Dude sein, der absurde Dunks macht, weil es halt mittlerweile so weit kam, dass er so am Kader gekratzt hat, aber eigentlich dann nur in der G-League spielt.
Ja.
Und dann aber halt für das echte NBA-Team, obwohl er eben nur Farm-Team-Spieler ist, fürs echte NBA-Team beim All-Star-Weekend der Dunker beim Dunk-Contest ist. Und dann wird dieses Spezialtalent, dieses Vermarktbare, wird dann halt komplett on Steroids gepusht. Und der Kerl ist super erfolgreich, was Social Media angeht. Der hat Werbeverträge, der hat für den Dunk Contest extra bei Puma unterschrieben. Das ist alles bares Geld, was auf sein Konto fließt.
Okay.
Und jetzt könntest du mal seine All-Time-NBA-Career-Statistics nachschauen. Es sind halt quasi nicht vorhanden.
Ja.
Und das wäre halt früher absolut nicht möglich gewesen in dem Ausmaß. Und da kommen eben die sozialen Medien und YouTube und so weiter, das kommt da natürlich alles gewaltig zum Tragen, weil dann sprichst du vor allem natürlich auch die junge Zielgruppe an mit einem Spieler wie eben Mac McClung zum Beispiel, der an sich in der NBA gar nichts reißt, nicht mal im Kader ist, aber halt mit sowas wie Dunk Contest dann glänzen kann. Und einen jungen Kerl würdest du heutzutage mit einem Charles Oakley 2.0 vielleicht so komplett gar nicht abholen.
Mhm.
So. Weil der nirgendwo stattfindet. Der wäre vielleicht heutzutage nicht mal angemeldet auf diesen Social Media Channels. Der macht einfach sein Zeug. Der geht einfach aufs Feld und lässt sich nichts gefallen und schmeißt Leute auf den Boden und keine Ahnung was. Und ist dann am Ende ein erfolgreicher Basketballspieler, der ein wahnsinnig wichtiges Puzzleteil für eine Championship-Mannschaft wäre oder sowas. Aber Social Media, YouTube, Vermarktung, bla, alles scheißegal, weil hey, ich bin Basketballer geworden, um Basketball zu spielen. Und allein das ist halt heute durch die Möglichkeiten, die du schon als Teenager, wenn du diesen Weg einschlägst, schon als Teenager hast, wo auch LeBron natürlich wenn da schon Social Media drum gewesen wäre, dann möchte ich gar nicht wissen, was da heute los wäre, ja, der hat es ja geschafft, bevor Social Media groß war, als 16-Jähriger auf der Sports Illustrated auf dem Cover und Chosen One und keine Ahnung. Und das Ganze ist halt heute nochmal, das hat dermaßen neue Level erreicht, dass der Sport eigentlich in den Hintergrund gerät. Und auch das kann man in allen anderen Sportarten, ich kenne jetzt auch nicht alle Sportarten in- und auswendig, aber das gibt's im Fußball genauso.
Richtig.
Es geht einfach los, diese was wäre, wenn, oh, der hat Potenzial, oh, der hat einen Haufen Follower, dem folge ich, oh, der kriegt, für den wird irgendeine Ablöse bezahlt und man sieht irgendwelche Tricksereien, dann noch schnelle Autos und teure Klamotten und zack, bumm, hat das so eine Eigendynamik angenommen, dass dann irgendwelche Spieler, es kann auch sein, dass der in 3 Jahren so weg ist, das kann natürlich jetzt Mac McClung zum Beispiel, wird es auf kurz oder lang ja auch passieren. Und das ist dann halt der Unterschied. Also das, wenn man das genau gegenüberstellt, dann hat man hier die gesunde NBA-Karriere eines Charles Oakley und die Gimmick, ich bin gut vermarktbar für eine gewisse Zeitkarriere eines Mac McClung zum Beispiel.
Ja. Ich meine, es ist ein Spiegel der Gesellschaft. Die Leute sind einfach komplett vorsichtiger geworden. Jeder hat ein Fernsehstudio in seiner Hosentasche, mehr oder weniger, kann alles aufnehmen, kann alles broadcasten, du kannst dich nicht mehr verstecken. Ne? Ja. Früher, glaube ich, mit Sicherheit war das so, du hast einen Fehler gemacht und schaust dich sofort um, ich hoffe, es hat keiner gesehen. Ne? Und wenn es keiner gesehen hat, dann bist du fein, weil dann wird es niemals rauskommen. Ja. Heutzutage, wenn du einen Fehler machst, hat mit Sicherheit das irgendjemand gefilmt, dann ist das heute Abend auf Twitter, dann ist das morgen auf ESPN und dann ist Karriere ist zu Ende. Und deswegen sind die Leute, glaube ich, vorsichtiger.
Ja. Also, wenn du heute Charles Barkley-Style jemanden durch eine Scheibe schmeißt in einer Bar, als NBA-Spieler, schaut es auf jeden Fall erstmal schlecht aus danach.
Ja.
Und wir sehen ja, was Ja Morant zum Beispiel klar hat er noch seinen Nike-Vertrag und so, aber Ja Morant ist, würde ich sagen, von außen betrachtet jetzt nicht mehr ganz der Spieler, der vor ein, zwei Jahren noch war. Mhm. Also das ist schon irgendwie ein bisschen an ihm hängen geblieben, dieses ganze. Also er kriegt auch nicht mehr ganz so krass die Aufmerksamkeit. Er ist nicht mehr ganz so im Fokus. Er hat ein bisschen nachgelassen. Das wird schon noch an ihm nagen. Und der war jung genug und ist gut genug und talentiert genug, dass er da wieder rauskommen kann. Aber der hat auf jeden Fall sich selber da so einen fetten Dämpfer verpasst dadurch. Das ist genau das wäre damals wahrscheinlich dann auch öfter passiert.
Ja, kommen wir mal zum nächsten Thema. Wir wollen ja ein paar wiederkehrende Segmente etablieren. Eines davon ist der All-Ball-Rant, wo einer von uns beiden sich über ein Thema auslässt, was ihn schon lange aufregt und was irgendwie einfach mal raus muss. Heute bin ich wieder dran und ich habe mich für ein Thema entschieden, das mich schon lange Zeit beschäftigt. Das kennst es von mir, aber wahrscheinlich habe ich noch nie, wahrscheinlich noch nie jemandem außer dir gesagt, wie sehr mich das nervt. Manche mögen gleich sagen, ich übertreibe und das ist kein Grund, genervt zu sein. Aber und vielleicht steigere ich mich da auch rein, weil das ist ja so wie so
leg
oft.
Leg erstmal hier die
Basis. Ja, ich muss erstmal Kontext liefern, weil das ist so wie so oft, wenn es einen einmal stört, dann fällt es einem immer wieder auf und irgendwann muss man mal was sagen, weil es so in einem kocht. Und das sind für mich NBA-Halbzeitshows. Man sollte meinen, NBA-Organisatoren.
Das hast du nicht nur einmal zu mir gesagt.
Man sollte meinen, NBA-Organisatoren sind daran interessiert, dass zur Halbzeit die Leute aufstehen, sich was zu trinken und zu essen holen und Kohle ausgeben. Ja, an jedem Hotdog, der in der Halle verkauft wird, verdient nicht nur das Team, sondern auch die Liga mit. Ja, an jedem Getränk, was nicht verkauft wird, müssen früher oder später aus dem Grund die Ticketpreise angehoben werden. Das ist einfach Geld, was mit dem gerechnet wird. Ne? Wir müssen mehr Geld machen, die Leute müssen mehr trinken, müssen mehr essen, die sollen aufstehen zur Halbzeit. Mhm. Dann frage ich mich, was soll das? Warum glauben Organisatoren, sie müssten die Leute in der Halbzeit unterhalten mit random Zeug? Ich weiß doch als Zuschauer vorher, dass es eine Halbzeit gibt, die Mannschaften gehen in die Kabine und es wird kein Basketball gespielt. Ich gehe doch nicht nach Hause. Ich habe für zwei Halbzeiten bezahlt. Da gehe ich doch nicht nach der ersten Halbzeit nach Hause und sage, es wird kein Basketball mehr gespielt. Anstattdessen machen die Organisatoren irgendein Fass auf und damit irgendwas passiert auf dem Feld. Und ich rede jetzt hier nicht von, also wenn in Deutschland zum Beispiel zur Halbzeit die B-Jugend vorgestellt wird, die gerade deutscher Meister geworden ist, finde ich super. Ja, nennen die mit dem Namen, hier sind gerade deutscher Meister geworden, Applaus, Leute klatschen, kriegen ihre Medaillen, was auch immer und können sich einem großen Publikum vorstellen, finde ich super. Oder wenn die untereinander so ein Spiel machen, bis 11 oder so, dann kannst du ein bisschen, weiß ich, die B-Jugend beim Basketball zuschauen, super. Mhm. Aber spätestens, wenn Leute aus dem Publikum geholt werden, da bin ich raus. Weil du kennst dieses Spiel von verschiedenen Spots, auf Zeit, unter Zeitdruck werfen. Also ich schaue seit über 35 Jahren Basketball. Und Phil, die Leute, die einen vernünftigen Korbleger gemacht haben, kann ich an einer Hand abzählen. Phil, ich habe Leute gesehen, die haben über das Backboard geworfen. Ja. Als Layup, als Korbleger. Ja. Über das Backboard. Ja, und das ist ja nicht mal das Schlimmste. Das Schlimmste ist für mich, sind diese Halftime-Acts, die nichts mit Basketball zu tun haben. Aha. Wenn so kostümierte Hunde durch Reifen springen. Oder da ist ein Typ, der balanciert Leitern mit seinem Kinn. Ja. Oder irgendeiner, der 20 Stühle aufeinander stapelt, hochklettert und dann einen Handstand macht.
Yes, the amazing Sladek.
Und don't get me started on Red Panda. Ja, also als Asiate kann ich eine Asiatin auf einem Einrad, die Porzellan mit ihren Füßen jongliert, kann ich nicht gut durchgehen lassen. Das ist einfach alles, das ist Zeug, das hat nichts. Also ich meine, das ist impressive, was sie kann, ne? Keine Frage. Jedes Mal denke ich mir, wow, krass, wie lange muss man dafür trainieren? Ist das ein bestimmtes Talent, Gott gegeben? Was auch immer, verdient Respekt und Lob. im Zirkus. Sind wir im Zirkus? Was haben diese Zirkus-Acts auf dem Basketballfeld verloren? Stell dir vor, das würde man im Fußball machen. DFB-Pokalfinale, Halbzeit, hier ist der Grizzly Bear, der auf dem Dreirad durch dieses Stadion fährt. Da würde doch jeder sagen, what the fuck? Aber nein, in der NBA lässt man das einfach durchgehen, weil wir irgendwie darauf trainiert sind, das irgendwie gut zu finden, weil das schon immer so war, weil es gab schon immer diese Halbzeitshows. Es hat angefangen mit Cheerleadern, das war alles fein. Lakers waren das erste NBA-Team, das Cheerleader hatte. Dann hatten alle Cheerleader. Und dann irgendwann ist irgendeiner auf die Idee gekommen, wisst ihr was, das mit den Cheerleadern ist gut, aber lasst mal eine Truppe tanzen, die unfit sind und alt. Weißt du, was ich meine?
Aber die finde ich witzig.
Ja, da gab es diese Ü60-Leute, die dann da Apache von Sugar Hill Gang tanzen oder eine Choreografie machen. Und da hätte es schon aufhören müssen. Und das ist halt irgendwas, das hat nichts mit Basketball zu tun. Das ist nicht true to the game. Und das läuft unter diesem Deckmantel der Unterhaltung. Und ich finde, das hat nichts damit, also jedes Mal, wenn das kommt, dann mache ich entweder den Fernseher aus oder mache auf lautlos oder gehe aufs Klo oder wie auch immer. Das kann ich mir nicht anschauen. Und ja, das war mein All-Ball-Rant. Rant over.
Ja, ich weiß, dass sich das schon seit geraumer Zeit stört. Ich verstehe auch viele Punkte davon, weil es natürlich sehr an den Haaren herbeigezogen ist, logisch. Und weil es natürlich grundsätzlich mit Basketball nichts zu tun hat. Vielleicht, ja, ist es aber auch, wie du sagst, wenn Hotdogs und Getränke und was weiß ich verkauft werden, ist es für alle gut. Vielleicht ist es auch eine Möglichkeit, die Leute aus ihren Sitzen zu scheuchen, um sich doch noch was zu holen. Das könnte natürlich auch sein.
Ich bin der Erste, der sich einen Hotdog holt dann.
Aber ja, ich finde es grundsätzlich, wenn du auch da bist, ich finde es schon irgendwie interessant. Es gab auch so Momente schon bei den Bayern, wo der Dustin einmal mit dabei war.
Bayern Basketball?
Bayern Basketball. Wo auch irgend so Dudes oder einer, war das einer oder zwei, die haben so mit so Bällen, die so bouncen lassen von so schrägen Ebenen und so. Und dann hat er so, also wie jonglieren, aber halt von irgendwelchen, keine Ahnung, so Trapezen und so, die so vor ihm schräg stehen und dann macht er da fünf in die Richtung und fünf da und dann kommt da so eine Verkettung und an sich ist es genau das, wie du sagst, es ist schon krass, weil man so denkt, okay, fuck, wie geht das? Das ist ja crazy, aber gleichzeitig, und ich war eher so dieser, okay, krass, ich verstehe gar nicht, wie das funktioniert und so, und der Dustin war du und sagt auch so, Alter, der soll sich verpissen, so ungefähr. Was will ich mit der Scheiße jetzt hier gerade? Ja? Was hat der Typ hier gerade für eine Daseinsberechtigung? Das hat doch nichts hier in der Halle verloren. So. Und das ist ja dann eher so wie Wetten, dass oder kein Plan, irgendwie sowas in der Richtung. Und ich finde eher, das ist ja das Komische in der NBA, also wie gesagt, mich kannst du damit schon begeistern. Ich war auch einmal in der Halle, als der Amazing Sladek seine Stühle gestapelt hat. Und das sieht in der Halle wirklich geisteskrank aus. Also das sieht viel wackeliger aus, als ich mir das im Fernsehen vorgestellt habe. Das sieht ganz gefährlich aus. Aber es wiederholt sich ja in einer Tour. Und das ist ja das. Also es ist ja, da könnte man ja fast so eine South Park-Folge machen mit den Halbzeit-Maskottchen oder Halbzeit-Acts, weil das ist ja nur so ein, also gefühlt ist es so ein kleiner Roster. Also es gibt dann halt Red Panda, Amazing Sladek, dann diesen einen Simon Says-Typen, also die drei sind, und den Simon Says-Typ finde ich auch witzig, aber die drei werden ja gebucht noch und nöcher. Also ich weiß gar nicht, was die pro Playoffs, wie viele, da machen die ja eine komplette Städtetournee eigentlich die ganze Zeit. Und deswegen finde ich eigentlich, weil du findest ja gar nichts geil in der Halbzeit, hast du gesagt, also ich finde eigentlich das schon ganz cool, wenn irgendeine Publikumsinteraktion passiert. Einfach von der Mittellinie werfen. Also ich muss da auch nicht zuschauen, wenn da einer zu blöd ist oder halt einfach noch nie einen Ball in der Hand hatte, dann hat es keinen Sinn, den Meter vor den Korb zu stellen, weil das ist einfach nur unangenehm für ihn und für die, die es sehen. So, ganz also genau. Das mag ich auch überhaupt nicht. Aber einfach lass die Leute von der Mittellinie werfen, lass Babys gegeneinander krabbeln, wenn du so ein kranker Ami bist.
Das ist das Nächste, was mich ausmacht.
aber ja, ich meine, Ja, also ich verstehe dich zum einen, aber ich finde es irgendwie auch witzig, aber vielleicht könnte man sich auch mal ein paar neue Sachen ausdenken, die, und deswegen finde ich ja dann das immer ganz gut, wenn das Publikum mitmachen muss und es mit Basketball zu tun hat, aber Publikum mitmachen, das wäre ja eigentlich auch was man in größerem Ausmaß machen könnte, also wirklich mit den Leuten, die auch auf ihrem Platz sitzen und so. Nicht, dass immer ein Glücklicher von 20.000 Leuten in der Halle dann einmal von der Mittellinie werfen darf. Ist ja auch immer ein bisschen schade. Aber also ich finde schon so ein bisschen dieses Drumherum, dieses Entertainment oder dieses diese Pausenfüller finde ich schon gut, dass es die gibt. Aber da ist halt auf jeden Fall ein bisschen die Zeit stehen geblieben. Und deswegen ist es für zwei Leute wie uns, die seit x Jahren das schauen, wiederholt sich ja immer das Gleiche. So, und wenn das was ist, was ich das erste Mal gesehen habe und ich bin auch noch live in der Halle dabei, dann kriegst du mich schon schnell. Ich habe da auch in Las Vegas bei der UNLV, bei dem Heimspiel von denen, war auch einer mit Hunden, der Frisbee-Scheiben durch die Gegend geschmissen hat. Es war komplett gestört. Die Hunde sind irgendwie 5 Meter durch die Luft geflogen. Aber natürlich war das auch super random Scheiß eigentlich. So, das war überhaupt nichts, was in irgendeiner Form mit diesem Spiel zu tun hatte. Es war ja einfach so.
Aber dann ziehen sie dem Hund halt ein Trikot an und dann sagen sie, ja, okay, das ist genau. Basketball, weil der hat
Air Bud.
Genau, der hat ein Air Bud oder Charles Barkley Trikot an.
Ja.
Amazing ja. Sladek hat mich übrigens geblockt auf Twitter, weil ich mal bei irgendeinem, keine Ahnung, vor zig Jahren habe ich, glaube ich, mal irgendwas geschrieben, was ihm nicht gepasst hat und dann bin ich geblockt worden.
Okay, Goals. Ja. Du hast geschaut, also bist so ein Hater, dass dich quasi der Halbzeitshow Goat geblockt hat. Also das können nicht alle von sich sagen.
Ja, ich musste das einfach mal sagen. Ich glaube, ich habe irgendwie gesagt, ja, das braucht kein Mensch oder so. Aber da bin ich schon geblockt worden.
Ja. Nein, aber wie gesagt, ich verstehe dich grundsätzlich. Aber ich glaube tatsächlich, das ist eher was für den, keine Ahnung, wenn ich jetzt da mit meinen Schwiegereltern hingehe. Genau, ja, wenn ich da jetzt mit meinen Schwiegereltern hingehe, die haben keinen Bezug zu Basketball, die kennen die Regeln nicht so 100% und so. Für die ist es dann dieses Erlebnis. Also die kommen vom Fußball und beim Fußball ist ja gar nichts. Ja. Und beim Fußball, das muss nämlich ich sagen, das könnte ja dann ein bisschen, die könnten sich ein bisschen was abschauen. Das heißt jetzt nicht, dass da der Sladek auf einmal jetzt in der Halbzeit Stühle in der Allianz Arena stapeln soll. Aber da könnte ein bisschen mehr passieren.
Mhm.
Und dafür wäre es vielleicht bei manchen NBA-Teams ein bisschen smarter, wenn das Ganze irgendwie ein bisschen durchdachter wäre und nicht ganz so plump, weil es ist einfach so Cluburlaub, Hotel-Style, auch immer so einfach Animationen, hahaha. Und ja, also ich weiß, wo du herkommst auf jeden Fall, aber ich glaube, für so einen, wie du sagst, Casual-Fan macht es das Gesamtpaket noch interessanter wahrscheinlich.
Na gut. Ein bisschen Zeit haben wir noch.
Okay.
Eine neue Kategorie will ich hiermit aufmachen. Die habe ich auch schon ein bisschen länger im Auge. Ich habe mir aber immer gedacht, die packe ich aus oder die kommt zum Zug, wenn wir einfach noch ein bisschen Zeit haben.
Mhm.
Weil das hat nicht direkt was mit Basketball zu tun. Es hat was mit uns zu tun und unseren Persönlichkeiten, beziehungsweise um uns vielleicht noch ein bisschen mehr vorzustellen gegenüber Leuten, die uns noch gar nicht kennen. Dazu gehört, dass man auch vielleicht ein paar Fehler eingesteht und deswegen nenne ich das Off-Ball Confessions. Kann All-Ball Confessions sein oder Off-Ball. In diesem Fall ist es Off-Ball. Möchte ich was zugeben, was für viele Leute wahrscheinlich lustig ist, aber wahrscheinlich auch nicht nachvollziehbar. Und zwar habe ich erst letztes Jahr, das ist jetzt meine Confession, ich habe erst letztes Jahr erfahren, dass der Song Who Let the Dogs Out, dass der nicht um Hunde geht.
Mhm.
Das war letztes Jahr erst. Anscheinend war das Allgemeinwissen, das ich nicht mitbekommen habe. Ich war aber auch nie der Typ. Ich meine, das ist so ein Song, den hörst du auf irgendwelchen Partys, als ich noch auf Partys gegangen bin. Und ich war dann nicht der Typ, der dann am nächsten Morgen gesagt hat, dieser eine Song, der war ganz geil, ich lese mir jetzt den Text durch. Oder ich hör jetzt beim nächsten Mal noch genauer hin. Das war einfach so, ich meine, die machen ja auch diese Hundegeräusche im Song.
Ja.
Und dann denkst du, wird schon um Hunde gehen. Es geht nicht um Hunde. Und das ist meine Off-Ball-Confession für diese Folge. Ich will jetzt nicht groß und breit erklären, worum es geht. Das kann jeder für sich googeln. Aber ich glaube, das ist erstaunlich spät, dass man im Jahr 2025, ich weiß nicht, wann der Song rausgekommen ist, das mitbekommt. Oder also in meinem Fall war es 2024, letztes Jahr. Ich weiß gar nicht mehr, wie man drauf gekommen ist. Ich glaube, es war in einem Podcast. Irgendjemand hat drüber gesprochen und dann habe ich direkt gesagt, was? Wie? Und dann habe ich es gegoogelt und dann.
Ja, gut.
Ja.
Aber es ist ja, also es ist jetzt ja nichts Schwerwiegendes.
Nein,
würde ich sagen.
Ich würde jetzt hier auch nicht irgendwas Schwerwiegendes auspacken, ja. Aber es ist halt, glaube ich, ganz lustig. Ja. Weil es so ein bisschen vielleicht auch Basketball-Culture ist, weil diese Hip-Hop-Party-Szene. Der Song wurde halt damals auf jeder Basketballparty mehr oder weniger gespielt. Irgendwann mal. Und alle singen mit und alle machen ja. Das Hundegeräusch.
Ja, gut, aber das ist ja das, was so einen Hit ausmacht.
Ja.
Also,
aber
du bist bei den wenigsten,
ich wusste nicht, dass es nicht um Hunde geht.
Den wenigsten Songs, die ja so bei der breiten Masse funktionieren, dass Leute mitsingen und mitgrölen, wirst du irgendwelche Messages oder irgendwas verstehen. Also, blödes Beispiel, auch relativ aktuell in der US-Politik. Mhm. Born in the USA ist auch kein Loblied auf die heiligen Vereinigten Staaten, sondern ist ja auch gesellschaftskritisch. So. Und trotzdem grölt wahrscheinlich vor allem derjenige mit, der hart patriotisch unterwegs ist.
Die mit dem roten Magercap.
Genau. Ja. Und ich denke, solche Beispiele gibt es immer wieder. Ja. Ja, okay. Okay.
Yes.
In solche Richtung gehen diese Confessions also. Ja gut, dann muss ich mir mal Gedanken machen, was ich da nächste Woche erzählen kann.
Ja. Mhm. Mach dir mal Gedanken.
Ja. Alright.
Okay,
gut.
Dann.
Nur kurz, yes. Während wir jetzt aufnehmen, wir haben Samstag, dass wir noch einen aktuellen Inhalt kurz anreißen.
Natürlich, du, da habe ich fast vergessen, natürlich.
Genau, weil die Playoffs neigen sich ja jetzt wirklich dem Ende zu.
Die Knicks haben nochmal verkürzt.
Exakt, also Stand jetzt bei der Aufnahme steht es 3-2 für die Pacers. Mhm. Die Knicks haben sich noch die Möglichkeit bewahrt, eventuell ein 3-1 aufzuholen à la Cleveland Cavaliers. Schauen wir mal, ob ihnen das gelingen wird. Ja, die Pacers spielen wie aus einem Guss weiterhin, bis auf das letzte Spiel. Da haben sie jetzt ein bisschen gestruggelt, aber Tyrese Halliburton hat das Spiel davor komplett kranke Stats auch abgeliefert. Mhm. Irgendwie ein Triple-Double mit 32 Punkten, 15 Assists und 0 Turnovers. Also das war absolut historisch und das muss man halt auch an der Stelle nochmal wiederholen. Was die Pacers da zeigen, ist kein Zufall, sondern die wissen, was sie tun. Die einzelnen Spieler liefern ab und sie als Team erst recht. Deswegen führen sie auch zu diesem Zeitpunkt jetzt gerade 3-2. Das heißt, ihnen fehlt noch ein Sieg und dann wären sie in den Finals.
Mhm.
Und dort treffen sie auf OKC, weil die Thunder doch sehr souveräne Playoffs an sich spielen. Die 7-Spiele-Serie gegen Denver war jetzt so nicht zu erwarten tatsächlich. Aber jetzt danach die Serie gegen die Timberwolves war wieder sehr, sehr stabil, was sie da zeigen. Und allen voran MVP Shai Gilgeous-Alexander. Brutal konstant, hat wenig Ausrutscher, hat ein Spiel gehabt. Da in Spiel 4, glaube ich, hat er 14 Punkte nur erzielt. Aber sonst, der knackt immer, der spielt immer in etwa um seinen Schnitt, der macht immer sein Zeug und wenn er das durchzieht und wenn das Team um ihn rum so funktioniert, glaube ich auch, dass sie der Favorit bleiben für die Championship. Aber ja, es ist interessant, weil das weiter, also wir hatten es ja schon, es ist eine neue NBA, es ist eine andere NBA wie vor ein paar Jahren. Wir haben krasse Teams, komplett verteilt über die ganze Liga, über die ganze Landschaft und ein sogenanntes Small-Market-Team ist schon in den Finals und das zweite ist kurz davor.
Ja. Die Thunder haben ja die Timberwolves rausgehauen, obwohl die den Defensivmann Nummer 1 haben mit Rudy Gobert. Du schnaufst und ich weiß schon genau, wo das hinführt, aber da fürchte ich jetzt einfach mal hin. Weil vielleicht ist ein Rant pro Folge nicht genug.
Ja, ich versuche mich aber kurz zu halten. Also den Typen Rudy Gobert ohne Scheiß. Also es ist so, wir haben vorhin über Characters mit Ecken und Kanten gesprochen. Die hat er irgendwie. Ja, der keiner kann ihn leiden. Du hast es neulich auch erst wieder gesagt. Ja. Also er hat auf jeden Fall Ecken und Kanten, weil keiner kann ihn so wirklich leiden. Auch seine Kontrahenten nicht. Seine Teammates, glaube ich, auch so lala, ehrlich gesagt. Und wir als Fans, als Beobachter halt schon gleich gar nicht, weil sorry, aber da sind wir auch wieder bei Geld. Ja, er hat einen absurden Vertrag. Und das war schon, als er den unterschrieben hat, war das schon vogel wild, ja, dass so ein Spieler wie er, ob er überhaupt zu Recht so oft Defensive Player geworden ist, ja, der steht ja eh zur Debatte, ja, also es ist ja eh fraglich, würde ich sagen. So, dann ist es ein Typ, also er kann ja auch nicht so wirklich geil Pick and Roll verteidigen, so, deswegen, I don't know. Dann ist es ein Typ, der überall aneckt, den keiner leiden kann, der also nicht so Franchise-Player-mäßig ist, sowieso nicht, weil er ja der Defense-Player ist, so, dann legst du dem einen Vertrag hin, 208 Millionen oder so für 5 Jahre. Also der Kerl verdient im Schnitt über 40 Millionen oder 205, glaube ich, 41 Millionen pro Jahr. Staffelt sich so, dass er jetzt in der abgelaufenen Saison 43, 44 Millionen sowas gemacht hat. Mhm. So, also auch eine halbe Million pro Spiel, wenn man es umwälzt. Und dann hat der gegen die Lakers ja leider im Elimination Game ein Monster 2020-Ding abgeliefert, wie auch immer ihm sowas dann aus Versehen mal rausrutscht. Aber sonst spielt der doch so eine gequirlte Scheiße zusammen. Also ich kann doch nicht über 40 Millionen im Jahr verdienen und hab so eine Statline im Schnitt. Der hat in den Playoffs, ja, ich hab's jetzt extra hier nochmal, dass ich nicht irgendeine Scheiße erzähle, der hat in den Playoffs dieses Jahr, also die OKC-Serie, die nehme ich gleich nochmal einzeln, der hat in den Playoffs dieses Jahr Averages von sage und schreibe 7,9 Punkten und 8,6 Rebounds gehabt.
Maschine.
Mit 1,2 Blocks und 0,5 Steals. Also Punkte, okay, wenn er, Dennis Rodman hat auch keine Punkte mehr gemacht bei den Bulls damals, sondern nur Rebounds geholt und verteidigt. Ja, aber dann hol halt wenigstens Rebounds und verteidig. Und zwar so, dass ich das in deinen easy normalen Stats auch sehe. Ja, klar, gibt Advanced Stats, was weiß ich, vielleicht hat er da ein paar Sachen auch gut gemacht, aber sorry, der Kerl ist riesengroß und holt 8,6 Rebounds im Schnitt in den Playoffs in 15 Spielen, ja, 8,6 Rebounds. Und gegen OKC ist er dermaßen scheiße. Also in dem einen Spiel, das sie gewonnen haben, das war allerdings ja auch ein 143-101, also ein kompletter Landslide. Da hat er dann auch beim Plus-Minus mal ein Plus 23. Sonst sieht es eher nicht so geil aus mit seinem Plus-Minus. Aber da hat er halt, also die Einzelstats von den Spielen, er hat nicht einmal zweistellig gereboundet. Hm. Nicht einmal in 5 Spielen. Also 5 Rebounds, 9 Rebounds, 7 Rebounds, 9 Rebounds, 3 Rebounds.
Also was wirft er aus dem Feld?
Aus dem Feld hat er über die gesamten Playoffs gesehen 58, ja gut. Okay. Also er hat halt nur 5,3 Wurfversuche pro Spiel, weil er eben nicht anspielbar war, wahrscheinlich mal wieder. Und das muss man sich halt einfach gönnen. Ja? Also da ist ein 40-Millionen-Mann auf dem Feld, startet jedes Spiel natürlich, hat dann auch Spiele, wo er struggelt, die 20-Minuten-Marke überhaupt zu
Richtig,
knacken,
ja.
Weil er eben nicht mal spielbar ist.
Richtig,
in
er ist nicht spielbar, das ist das Problem für einen 40-Millionen-Mann.
Und dann hast du einen 40-Millionen-Mann, das ist halt geisteskrank, der in Spiel 1 2 Punkte und drei Rebounds auflegt. Ja, und das zieht sich wie ein roter Faden durch. Also er hat wirklich, er hat einmal zweistellig gescored, aber sonst hat er 2 Punkte, 5 Punkte, 7 Punkte, 13 Punkte und wieder 2 Punkte. Und das mit über 40 Millionen, ja, also mit einer halben Million pro Spiel. Bist du so scheiße, dass dein Coach gucken muss, wann er dich spielen lassen kann, und wenn du spielst, holst du nicht mal Rebounds.
Tja.
Du holst nicht mal Rebounds. Und neulich regen wir uns in der WNBA über Caitlin Clark auf und so, Caitlin Clark gegen Angel Reese auf, also über Angel Reese regen wir uns auf. Aber die holt wenigstens Rebounds.
Die holt wenigstens Rebounds.
So. Und dann hol einfach wenigstens Rebounds, Rudy Gobert. Also das kann doch nicht wahr sein. Du bist doch groß. Eben. So. Und das verstehe ich einfach nicht. Also das muss ich, an der Stelle musste ich das jetzt einfach nochmal sagen. Ich tue mir eh schwer mit diesen hohen Verträgen. es gibt Spieler, die dann im Verhältnis des Geld auch wert sind, wenn man alles mit einbezieht. Face of the Franchise, Trikotverkäufe, Mannschaftserfolg, bla bla. Welche Box davon checkt Rudy Gobert? Keine einzige. Ja. Es ist ein unsympathischer Typ, der auf dem Feld seine Leistung nicht bringt. Punkt. Und dann 40 Millionen im Jahr. Easy Money.
Der klaut Geld.
Der fährt es in der Schubkarre
vor uns allen, fährt er das raus und wir schauen zu.
Geisteskrank. Also wirklich wahr. Also das ist Wahnsinn. Nicht einmal zweistellig gereboundet in der Serie. Das gibt's nicht. Das gibt's einfach nicht. Als Starting Center mit so einem Vertrag. Und halt jedes Spiel einen Block, weil wenn das dann wenigstens wäre, dass der irgendwie 4-5 Blocks hat oder keine Ahnung, hat er auch nicht. Ne? Also, was hat er? Nix hat er. Einfach, nee.
Er hat ein dickes Konto.
Ein dickes Konto hat er.
Große
Füße hat er. Aber dann hört's, glaube ich, auch auf. Tja. Also bei mir hat er auf jeden Fall nix.
Also würdest du auch nicht in deine Fantasy League draften, Rudy Gobert?
Nein, das ist so ein Spieler, den mag ich so wenig, der, selbst wenn er in dem Moment verfügbar wäre und ich wüsste, der gibt mir die und die Statistik, würde ich den nicht nehmen. Aber die gibt er mir ja auch nicht, das ist ja das Nächste. Also wenn du eben wissen würdest, dass der safe 15 Rebounds im Schnitt macht,
dann kannst du noch ein Auge zudrücken. Aber
dann
so nicht.
Kann man vielleicht, so bei ihm müssten es dann zwei Augen sogar sein, aber dann kann man den vielleicht nehmen, aber das weißt du ja nicht. So, weil er keine Ahnung, was für Faxen macht.
Ja.
Tja. Naja. Musste ich auf jeden Fall jetzt hier nochmal sagen.
Ja, richtig. Das ist wichtig.
Weil für Gobert-Hate ist immer Platz im All-Ball-Podcast.
Das ist für mich immer Platz hier.
Ja.
Gut, das war's für diese Folge. Wir bedanken uns bei allen Zuhörern, Zuschauern. Vergesst nicht, uns zu abonnieren, den Podcast zu abonnieren, zu liken, zu kommentieren. Wir freuen uns immer über Feedback. Besonders, wenn es irgendwie vielleicht neue Fragen aufwirft, die wir dann in der nächsten Folge versuchen, beantworten zu können.
100% ist richtig geil. Also es hat mir auch voll getaugt. Also immer her damit.
Ja, deswegen immer her damit. Und wir sind raus für diese Folge. Haut rein.
Genau.
All Ball ist raus. Ciao.
Also, macht's gut. Peace.
And now, ladies and gentlemen, the original.
Reloaded.